Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim 9Natree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Henry Gies, eine sehr kurze Geschichte des Lebens, ist ein populär wissenschaftliches Sachbuch über die Evolution des Lebens auf der Erde. Der britische Paläontologe und Evolutionsbiologe verdichtet dafür etwa 4,6 Milliarden Jahre Erd- und Naturgeschichte zu einer großen, zusammenhängenden Perspektive. Im Zentrum steht nicht die Vorstellung einer geradlinigen Höheentwicklung, die zwangsläufig zum Menschen führt, sondern eine Geschichte aus Zufällen, Anpassungen, Umbrüchen und wiederholten Krisen. G. erläutert, wie frühe Lebensformen ihre Umwelt veränderten, wie Organismen Meere und Land erschlossen und wie Massenaussterben evolutionäre Möglichkeiten verschoben. Wissenschaftliche Befunde aus Paläontologie, Geologie und Evolutionsbiologie werden dabei erzählerisch verbunden, ohne dass das Buch ein vollständiges Lehrbuch sein will. Zugleich richtet. Gehe den Blick auf die Gegenwart. Der Mensch erscheint als sehr junge Art mit einer besonderen Fähigkeit zur Selbstreflexion. Aber keineswegs als Endpunkt der Evolution. Das Buch verbindet damit eine zugängliche Einführung in die Naturgeschichte mit Fragen nach Zufall, Vergänglichkeit und Verantwortung. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens Evolution als Folge von Zufall, Anpassung und unterbrochenen Entwicklungslinien. G. wendet sich gegen eine verbreitete, aber irreführende Deutung der Evolution als zielgerichteten Fortschritt. Die Erdgeschichte erscheint bei ihm nicht als Aufstieg von einfachen Organismen zu immer höheren Formen, sondern als verzweigter und häufig unterbrochener Prozess. Welche Gruppen sich ausbreiten, hängt von veränderlichen Umweltbedingungen, vorhandenen Eigenschaften und kontingenten Ereignissen ab. Anpassung bedeutet deshalb nicht Vollkommenheit, sondern ausreichende Passung zwischen Organismus und Umwelt unter konkreten Umständen. Arten können über sehr lange Zeit erfolgreich sein und dennoch verschwinden, wenn sich Klima, Lebensräume oder Konkurrenzverhältnisse drastisch verschieben. Der Begriff der Lotterie des Lebens fasst diese Einsicht anschaulich zusammen. Evolution produziert keine vorab geplanten Ergebnisse, sondern eröffnet und schließt Möglichkeiten. Diese Perspektive ist für die Stellung des Menschen zentral. Homo sapiens wird nicht als notwendiges Ziel einer langen Entwicklung dargestellt, sondern als spätes Resultat einer besonderen Abfolge von Bedingungen. Gerade dadurch gewinnt die Geschichte an intellektueller Schärfe, sie relativiert menschliche Selbstüberschätzung, ohne die Bedeutung menschlichen Bewusstseins zu leugnen. Wer Evolution nicht als Fortschrittsmythos, sondern als historische Wissenschaft verstehen will, findet hier eine konzentrierte Gegenperspektive. Zweitens. Massensterben und Katastrophen als Motoren neuer ökologischer Möglichkeiten, ein tragendes Strukturprinzip des Buches, sind die wiederkehrenden Katastrophen der Erdgeschichte. Vulkanausbrüche, Veränderungen des Klimas, Eis- und Warmzeiten sowie Asteroideneinschläge bedrohten das Leben mehrfach existenziell. G. beschreibt diese Ereignisse nicht als bloße Unterbrechungen einer ansonsten stabilen Entwicklung. Sie verändern vielmehr ganze Ökosysteme, löschen dominante Gruppen aus und schaffen dadurch Räume, in denen andere Organismen sich ausbreiten können. Das bekannte Beispiel der späteren Ausbreitung von Säugetieren macht deutlich, was damit gemeint ist. Ihr Erfolg ist nicht allein als Überlegenheit zu deuten, sondern hängt auch mit historischen Umbrüchen zusammen, die frühere Machtverhältnisse auflösten. Diese Darstellung verhindert zwei Vereinfachungen zugleich. Einerseits wird Natur nicht als harmonisches Gleichgewicht verklärt. Sie ist fortwährendem Wandel ausgesetzt. Andererseits ist Aussterben nicht das Ende des Lebens insgesamt, auch wenn es für die betroffenen Arten endgültig bleibt. Nach Krisen bilden sich neue ökologische Gemeinschaften, jedoch nicht als Wiederholung des vorherigen. G. vermittelt damit ein tiefzeitliches Verständnis von Resilienz. Das Leben als Ganzes kann außerordentlich widerstandsfähig sein, während einzelne Lebensformen und Lebensräume äußerst verletzlich bleiben. Diese Unterscheidung ist auch für heutige Debatten über Biodiversitätsverluste wichtig. Drittens. Wie Organismen ihre Umwelt schaffen vom bewohnbaren Meer zum Leben an Land, G. schildert Evolution nicht nur als Reaktion von Lebewesen auf eine vorgegebene Umwelt. Organismen verändern ihre Umwelt selbst und schaffen damit Voraussetzungen für spätere Entwicklungswege. Das Buch verweist etwa auf frühe Meerestiere wie Schwämme, deren langfristige Rolle beim Filtern des Wassers zeigt, dass selbst unscheinbare Lebensformen an tiefgreifenden ökologischen Veränderungen beteiligt sein können. Ebenso ist die Besiedlung des Landes kein kurzer Sprung aus dem Wasser, sondern ein langwieriger Prozess unter schwierigen chemischen und klimatischen Bedingungen. Pflanzen, Moose, Flechten und Pilze trugen dazu bei, terrestrische Räume zu verändern. Entstehende Böden und neue Nahrungsnetze eröffneten wiederum Tieren neue Lebensmöglichkeiten. Die zentrale Einsicht lautet, Lebensräume sind keine starren Kulissen. Sie entstehen aus Wechselwirkungen zwischen Gestein, Atmosphäre, Wasser, Klima und Organismen. Damit erklärt Guy auch, weshalb geologische Zeiträume für das Verständnis der Evolution unverzichtbar sind. Entwicklungen, die aus menschlicher Sicht kaum vorstellbar langsam wirken, bilden die Grundlage für komplexe Ökosysteme. Das Thema erweitert den Blick über spektakuläre Tiere oder einzelne Schlüsselarten hinaus. Es macht sichtbar, dass die Geschichte des Lebens wesentlich eine Geschichte ökologischer Rückkopplungen ist, in der kleine und langlebige Prozesse ebenso entscheidend sein können wie dramatische Umwälzungen. Viertens, die menschliche Geschichte als sehr spätes und keineswegs gesichertes Kapitel, wenn Guy zur Entwicklung der Homininen und zu Homo sapiens kommt. Verändert sich der Maßstab nicht. Auch die Menschheitsgeschichte bleibt ein kurzer Abschnitt innerhalb der tiefen Erdzeit. Der aufrechte Gang, die Verwendung von Werkzeugen, veränderte Ernährungsweisen und die Vielfalt ausgestorbener Menschenformen erscheinen als Teile eines langen, nicht vorbestimmten Prozesses. Dass sich schließlich Homo sapiens durchsetzte, ist daher nicht als Beleg einer evolutionären Bestimmung zu lesen. Andere Menschenarten existierten ebenfalls und verschwanden. Diese Einordnung unterscheidet sich von Darstellungen, die die gesamte Evolutionsgeschichte auf den Menschen zulaufen lassen. Zugleich erkennt G. eine Besonderheit an. Der Mensch kann, soweit bekannt, über seine eigene kosmische und biologische Stellung nachdenken. Dieses Bewusstsein macht ihn nicht biologisch unangreifbar, begründet aber eine ethische Dimension. Wer die eigene Art als jung, verletzlich und abhängig von komplexen ökologischen Voraussetzungen versteht, kann Gegenwart und Zukunft weniger selbstverständlich betrachten. G.'s Perspektive verbindet somit Entzauberung und Verantwortung. Sie entzieht dem Menschen den Status eines naturgeschichtlichen Endziels, ohne seine Fähigkeit zur Reflexion als belanglos abzutun. Das Buch fordert keine einfache politische Schlussfolgerung, legt aber nahe, menschliche Lebensbedingungen und die Bedingungen anderer Lebewesen als miteinander verknüpft zu begreifen. Schließlich der Zukunftsblick Vergänglichkeit von Arten. Grenzen von Prognosen und Verantwortung in der Gegenwart. Am Ende weitet G. seine Darstellung über die Vergangenheit hinaus und fragt nach dem möglichen Ende von Menschheit und Leben auf der Erde. Solche Passagen sind notwendigerweise spekulativer als die Rekonstruktion fossiler und geologischer Vergangenheit. Sie gehören dennoch zur Argumentation, weil sie die zentrale Erfahrung des Buches zuspitzen: keine Art und kein Lebensraum besitzt eine Garantie auf Dauer. G. verbindet Überlegungen zur langfristigen Entwicklung der Sonne mit pessimistischen Gedanken zur Zukunft des Menschen, unter anderem zu demografischen Entwicklungen. Diese konkreten Voraussagen sollte man nicht als gesicherte Prognosen lesen. Gerade soziale, technische und ökologische Zukünfte sind nicht mit der Sicherheit naturhistorischer Rückschau berechenbar. Ihr Wert liegt eher in der Perspektivverschiebung. Die enorme zeitliche Reichweite der Erdgeschichte macht kurzfristige Gewissheiten fragwürdig und stellt die Frage, wie eine bewusste Art mit ihrer begrenzten Zeit umgehen sollte. Dabei verfällt das Buch nicht in die Behauptung, das Leben werde stets in vertrauter Form weiterbestehen. Resilienz des Lebens bedeutet nicht Schutz für einzelne Arten, Menschen eingeschlossen. Aus dieser Differenz entsteht der nachdenkliche, bisweilen fatalistische Ton, den Rezensionen hervorheben. Die Schlussfolgerung richtet sich auf die Gegenwart, gerade weil Dauer nicht gewährleistet ist. Gewinnen der Erhalt bewohnbarer Bedingungen und ein rücksichtsvolles Verhältnis zu Mitgeschöpfen an Gewicht. Zusammenfassend: eine sehr kurze Geschichte des Lebens eignet sich besonders für Leserinnen und Leser, die eine fundierte, gut lesbare Orientierung in Erdgeschichte, Paläontologie und Evolutionsbiologie suchen, ohne ein akademisches Fachbuch durcharbeiten zu wollen. Nützlich ist es ebenso für Lehrende, Gesprächskreise oder die Erwachsenenbildung, weil es naturwissenschaftliche Grundlagen mit Fragen nach menschlicher Selbstdeutung und ökologischer Verantwortung verbindet. Der intellektuelle Gewinn liegt vor allem im Wechsel des Maßstabs. Über Millionen und Milliarden Jahre betrachtet, verliert die Gegenwart ihren Anschein von Selbstverständlichkeit. Artenreichtum, stabile Klimabedingungen und die Existenz des Menschen erscheinen als historisch gewordene, veränderliche Konstellation. Von vielen Überblicken zur Evolution unterscheidet sich G.'s Buch durch seine konsequent erzählte Tiefenzeitperspektive. Es reiht nicht primär Arten, Epochen und Fachbegriffe aneinander, sondern macht sichtbar, wie Umweltveränderungen, biologische Innovationen und Aussterben einander bedingen. Sein Zugang ist zugleich nüchtern und weitreichend. Der Mensch wird weder zum Gipfel der Naturgeschichte erhoben, noch als bedeutungslos abgetan. Die spekulativen Zukunftspassagen können kontrovers wirken und sollten nicht mit gesicherten Vorhersagen verwechselt werden. Sie verstärken jedoch die Leitfrage des Buches, was es bedeutet, als bewusste, aber vergängliche Art Teil einer viel älteren Lebenswelt zu sein. Wer eine kompakte Synthese mit erzählerischer Klarheit und philosophischer Reichweite sucht, findet hier einen eigenständigen Einstieg in die Geschichte des Lebens. Wenn Sie unterstützen möchten Henry G., können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.